I'm in the strange position to give a talk for somebody who's not here tonight, a friend who has, which is actually quite fitting, a physical or biological malfunction and therefore cannot be here. So I'm going to try to give his talk from his notes, and I will switch to German in a minute because he speaks German, and as the topic is demon, I should speak in his voice when I speak about what he wanted to talk to you tonight. And to make things a little more complicated, I'm going to start with a conversation he had with somebody else. Thomas Feuerstein is the name of the artist I'm speaking for, and he spoke to Hartmut Böhme, a German cultural scholar. Thomas Feuerstein. Der Dämon interessiert mich, weil er unterschiedliche Diskursfäden aufnimmt und überraschende Bedeutungswandlungen bereithält, die ihn gerade in der Gegenwart aktualisieren. Wir denken zunächst an religiöse Traditionen, wo er für das Böse und Teuflische steht. Aber es gibt auch ältere griechische Überlieferungen, wo er vereinfacht für Ordnung und Chaos sorgt und den Menschen Eudaimon glücklich oder Kakodaimon unglücklich macht. Für alles Prozesshafte in psychischen und physischen Welten waren Dämonen zuständig, etwa für die Fermentation von Zucker zu Alkohol oder von Milch zu Käse. Der Dämon agiert als Medium, Katalysator oder Enzym und bewirkt Übersetzungen und Transmutationen. Der Dämon ist an sich weder schlecht noch gut und kann sowohl Hardware als auch Software sein. Er kann in Gedanken und Ideologien oder in Materie und Artefakten stecken. Hartmut Böhme. Man könnte behaupten, dass es eine abstrakte Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen Bedeutungsvarianten gibt. Denken wir an das Verhältnis zu unserem bewussten Selbst. Wenn wir als handelnde Subjekte agieren, wissen wir nie, ob wir Herr unseres Tuns sind oder ob etwas anderes eine Macht auf uns ausübt. Wir erfahren oft eine Unselbstständigkeit gegenüber Prozessen, die wir entweder nicht durchschauen, da sie uns geheimnisvoll, intransparent und dunkel erscheinen, oder wir erkennen müssen, keinen Einfluss darauf zu haben. Das Dämonische hat eine treibende, produzierende, kreative, aber auch destruktive Kraft, die die Souveränitätssuggestion des Subjekts erschüttert. Wir erleiden einen Selbstverlust, wenn wir uns von etwas besessen oder uns von fremden Mächten kontrolliert erfahren. Engel, Teufel, Djinn, Rakshasas verkörpern alte Dämonenvorstellungen, die über Neuroökonomie, Marketing, neurolinguistische Programmierung, digitale Überwachung, genetische Kontrolle oder Biopolitik eine neue soziale und konsumistische Dimension erlangen. Im Dämon überlagern sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, vermengen sich Systeme und Kategorien, Aufklärung und Mythos, Technologie und Aberglaube, Autonomie und Fremdbestimmung. Thomas Feuerstein. In diesem Sinn erweist sich Dämon als schmutziger Begriff, weil er mehrdeutig ist und ein magisches Weltbild mit einem Rationalen mischt. Seit Ende des 18. Jahrhunderts erscheinen Dämonen zunehmend in einem säkularen Kontext. Man spricht vom Laplace'schen und Maxwell'schen Dämon, womit Mathematiker und Physiker anstatt Exorzisten ins Spiel kommen. Schließlich gelangten Dämonen über die KI-Forschung und Systementwicklung am MIT in die Computerwissenschaft, sodass wir heute bei der Unzustellbarkeit einer E-Mail Antwort von einem Mailer-Demon bekommen. Und spätestens dann wird uns bewusst, wir sind nicht allein. Die Dämonen schlummern überall, als Routinen im Hintergrund der Systeme. Sie warten auf Server, reisen als Bots von Suchmaschinen im Internet, navigieren uns im Auto ans Ziel oder verteilen als Antiblockiersystem die Bremskraft auf vier Räder. Das heißt, Dämonen unterstützen uns, sie überwachen uns aber auch permanent. Dies kann man mythisch wie im Exorzismus mit Circumcessio und Obsessio umschreiben oder nüchtern auf eine mögliche etymologische Bedeutung von Daimon rückbinden, die im Sinne von Daiestai den Dämon als Zu- und Verteiler interpretierbar macht. Und Zu- und Verteilungsfragen sind die entscheidenden Fragen für uns alle, für die Politik, Ökonomie, Kybernetik und so weiter, aber auch für den Künstler. Wenn ich vor einer weißen Leinwand stehe, habe ich es mit basalen Fragen der Verteilung von Farbe auf Leinwand zu tun. Dialogende. Gegenwärtig rumoren Dämonen nicht als fremde, dunkle Macht durch okkulte Räume. Sie operieren als technische Gehilfen, steuern Maschinen oder aktualisieren sich, wie es ihr etymologisches Verhältnis zur Demokratie nahelegt, in Organisationsfragen von Gemeinschaft, Ökonomie oder Staat. Dämonen sind Handlungsroutinen, Strukturen, Regeln, Gesetze, Programme, Algorithmen. Im kybernetischen Verständnis ist der Dämon ein Schlüsselbegriff unserer Kultur. Er verdichtet den Willen zur Ordnung als negentropisches Prinzip. Dämonen wirken gleichermaßen in Informationssystemen wie in jeder lebendigen Zelle. Ohne Dämonen zerfällt die Welt und alles Leben zu einem undifferenzierten Brei. Im Folgenden werden zwei Dämonen im Mittelpunkt stehen, die als Ereignishorizont unser gegenwärtiges Verständnis von Leben prägen. Der Laplace'sche Dämon und der Maxwell'sche Dämon. Der Laplace'sche Dämon steht für die Berechnung von Individuen und Gesellschaft. Der andere, der Maxwell'sche Dämon, steht für die Generierung neuer Informationen und Intelligenz. Also für zwei Kanäle, in denen derzeit digitale Kultur prozessiert wird. Big Data einerseits, künstliche Intelligenz andererseits. Beginnen wir mit dem Laplace'schen Dämon. Der Laplace'sche Dämon verdankt seinen Namen dem französischen Astronomen und Mathematiker Pierre-Simon Laplace, 1794 bis 1827, und gründet sich auf ein Gedankenexperiment mit dem Ziel, eine universelle Weltformel zur Berechnung aller möglichen vergangenen und zukünftigen Zustände der Welt deterministisch zu berechnen. 1948 veröffentlicht Konrad Zuse die erste höhere Programmiersprache mit dem Namen Plankalkül. Im selben Jahr schreibt Zuse in Bezugnahme auf Leibniz und auf Laplace und dessen Dämon über ein zukünftiges mechanisches Gehirn, das an Umfang und Feinheit dem tatsächlich vorhandenen Weltall sehr nahe kommt. Es ist 1948 und Laplace' Dämon regt sich erstmalig in der Computertechnologie oder die Computertechnologie durch ihn. Konrad Zuse, der übrigens auch unter dem Pseudonym Kuno See Computerplatinen als Malpaletten verwendete. Ich glaube, das wäre die Stelle, wo eigentlich eine Abbildung kommen sollte. Dankeschön. Und das sind die Malplatinen. Abbildung 4. Adolphe Quetelet. Kart figurativ. Wo finden sich statistisch die meisten Alkoholiker und Mörder? In Anlehnung an Laplace entwickelt dessen Schüler Adolphe Quetelet 1796 bis 1874 das Konzept einer sozialen Physik. Laplace versucht, den gesamten Weltmechanismus auf mathematische Funktionen zu reduzieren, um alle Zukunftsereignisse vorhersehbar zu machen. Seine Theorie inspiriert Adolphe Quetelet zu einer berühmten Figur, der des L'homme moyen, des berechenbaren Durchschnittsmenschen. Während Laplace von der Vorstellung ausging, dass ein Dämon Lage, Position und Geschwindigkeit aller im Kosmos vorhandenen physikalischen Teilchen und Zustände determinieren kann, zu einem bestimmten Zeitpunkt messen können müsste, um vergangene und zukünftige Zustände determinieren zu können, ging Quetelet in seiner Mechanik sozial von menschlichen Teilchen aus. In seiner 1835 erschienenen Physique sociale beschreibt Quetelet die quantitativen Gesetzmäßigkeiten des sozialen Geschehens und antizipiert heutige Methoden von Big Data. Zitat Quetelet: Vor allem müssen wir vom einzelnen Menschen abstrahieren und dürfen ihn nur mehr als einen Bruchteil der ganzen Gattung betrachten. Indem wir ihn seiner Individualität entkleiden, beseitigen wir all das, was nur zufällig ist. Die individuellen Besonderheiten, die wenig oder keinen Einfluss auf die Masse haben, verschwinden dann von selbst und lassen uns zu allgemeinen Ergebnissen gelangen. Blackboxes, Punkte, Funktionen, Korrelationen. Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt Adolphe Quetelet den Body Mass Index, BMI. Der Index ermöglicht die Ermittlung der Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen. Im BMI bindet sich die Idee des Durchschnittsmenschen, l'homme moyen, mit der Idee der Normierung vom Körper. Was wir hier sehen, sind Norma und Norman, Gipsfiguren mit einem durchschnittlichen BMI aus den USA aus dem Jahr 1943. Diagramm der Dämonologie. Das ist der Versuch von Thomas Feuerstein, die Arbeit an seinem Dämon und wohin sie meandert und wohin der Dämon so meandert, in einem Schaltbild anzuzeichnen. Und die säkulären Dämonen der Kybernetik und Informatik steuern hier eben Prozesse und Systeme, die quer durch Philosophie, Kunst, Wissenschaft und Technologie gehen. Damit zu Punkt 2, der Maxwell'sche Dämon. Der Maxwell'sche Dämon als Gedankenexperiment beschreibt einen Behälter, der von einer Klappe in zwei Kammern getrennt wird. Beide Hälften enthalten zunächst ein Gas von gleicher Temperatur. Ein fiktives Wesen, das 1874 von William Thomson, a.k.a. Lord Kelvin, als Dämon bezeichnet wurde, ist nach Maxwell mit Fähigkeiten ausgestattet, die so geschärft sind, dass es jedes Molekül bei dessen Bewegung verfolgen kann. Der Dämon misst Position und Geschwindigkeit der Teilchen und fungiert als Türwächter. Er wird seiner Etymologie des Zu- und Verteilers gerecht, indem er die Klappe öffnet und schließt, um die schnellen bzw. heißen Molekülen der einen und die langsamen bzw. kalten Molekülen der anderen Hälfte des Behälters zuzuteilen.
Während der Laplace'sche Dämon auf ein deterministisches Weltbild zur Berechnung aller möglichen Zustände von Welt und Gesellschaft zielt, geht es bei Maxwells Dämon im Kontext von Informationstheorie und Kybernetik kurz darauf um den Kampf gegen Entropie, also um Leben und Tod. Als eine Strategie, das Leben gegen den Tod zu schützen, es zu erhalten und erweitern, wird seit griechischen Zeiten auf die menschliche Intelligenz verwiesen. Darauf baut seit Darwin der Dämon menschlicher Evolution, investiert in Bildung, arbeitet an Formen künstlicher Intelligenz und versucht zunehmend auch sogenannte natürliche Informationssysteme, wie wir eben gehört haben, Tiere, Pflanzen, Bakterien, intelligenter zu gestalten. Das ist ein Diagramm des Pandemonium-Modells von Oliver Selfridge aus dem Jahr 1958, an dem wir wieder die kleinen Dämonen sehen. Das ist das erste als Software konzipierte Modell einer künstlichen Intelligenz, nämlich das geht auf Oliver Selfridge zurück. Und in Anlehnung an die zentrale Stellung des Maxwell-Demons innerhalb seiner Mathematik und Kybernetik entwarf Selfridge damals dieses Modell als Assistent von Norbert Wiener am MIT. 1963 arbeitet Selfridge dann mit Fernando Corbato am MIT im sogenannten MAC-Projekt zusammen, Multiple Access Computer and Machine Aided Cognition. Im Mittelpunkt der Forschung steht die Entwicklung von Betriebssystemen und künstlicher Intelligenz. In Anlehnung an den Maxwell'schen Dämon nennt Corbato sein Programm Demon. Und es läuft auf einem IBM 7094 und erstellt automatisiert Backups des Filesystems auf Band. Demon wird in Folge zu einem Backronym für Disk and Executive Monitor. Corbatos Demon beeinflusst in der Folge zahlreiche Computerwissenschaftler am MIT, die sich mit der Entwicklung autonomer Programme und künstlicher Intelligenz beschäftigen. In diesem Sinne stehen beispielsweise Bots in einer genealogischen Linie mit Dämon. Chatbots, Searchbots, Surveillancebots können historisch wie funktional als Dämonenherrscher des Netzes gelten. Dämonprozesse stehen seitdem für alle im Hintergrund laufenden Systemprozesse. Wie einst mittelalterliche Dämonen agieren sie auf der menschenabgewandten Seite und operieren in uneinsehbar prozessierenden Systemtiefen. Auch wenn sie den Großteil aller Netzaktivität kontrollieren und steuern, begegnen uns Dämonen selten. Sie tauchen auf, wenn sie uns über bereits Entschiedenes und ohne unser Wissen Getanes mitteilen, zum Beispiel der Mailer-Demon hier, der uns mitteilt, dass eine E-Mail nicht zustellbar ist. Je intelligenter Netzwerke werden, desto pandemonischer agieren sie. Sie verwalten und erhalten sich selbst. Sie beginnen, sich selbst zu optimieren, autonom zu reparieren, zu wachsen, zu teilen. Sie weisen Merkmale des Lebendigen und der Autopoiesis auf. Ein Film von 1977 von Donald Cammell. Im Film Demon Seed wird Julie Christie von einer künstlichen Intelligenz zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Die Software baut sich aus einem Rollstuhl und einer Armprothese einen künstlichen Körper, um in der materiellen Welt interagieren zu können und versucht durch den erzwungenen Sex seine Informationen als DNS weiterzugeben und in einer Art Bioroboter sich selbst zu inkarnieren. Das Dämonische liegt hier nicht im metaphysischen Übernatürlichen, sondern in der Immanenz des Systems. Künstliche Intelligenz, elektronische Netzwerke und panoptische Überwachung werden zur Infestation des modernen Menschen. In Demon Seeds erzählt in aller patriarchal-technologischer Gewalttätigkeit der Film von der Obsession, tote Materie zu beleben, in diesem Fall digitales und biologisches Leben zu hybridisieren. Bits und Nukleinsäuren werden informationstechnisch synonym und begründen ein neues Verständnis des Lebendigen. Biohacking. Dämonen und Parasiten des Lebendigen. Gab es im 20. Jahrhundert die legendären Garagenfirmen, die Computer mit einfachsten Mitteln bauten, finden sich heute zunehmend Bastelkeller, die Laboratorien gleichen. Bio- und Gentechnologie wird DIY. Das expandiert nicht nur den Informationsbegriff, es hybridisiert diesen mit Materie und Biomolekülen. Das Biohacking stellt eine Zukunft in Aussicht, in der wir alle Stoffe und Substanzen wie Schnapsbrenner im Keller selbst produzieren können. Biohacking ist, wie man an dem Bild hier sieht, allerdings keine menschliche Erfahrung, sondern ein integraler Bestandteil von Biologie. Der Pilz Ophiocordyceps, den wir hier sehen, programmiert Ameisen und steuert ihr Verhalten. Er keimt im Körper der Ameise und nutzt sie als Transportmittel. Findet der Pilz eine geeignete Stelle in Bodennähe, wo ideale Bedingungen für ihn herrschen, lässt er die Ameise in eine Plattader beißen, sie stirbt. Nach dem Tod der Ameise wächst, wie die Abbildung zeigt, ein Fruchtkörper aus dem Kopf des Tieres. Parasiten, so versteht Thomas Feuerstein das, sind molekulare Dämonen, die Organismen hormonell oder genetisch umprogrammieren.